Ja, ist es euch schon einmal passiert, dass jemand oder dass ihr jemand gefragt habt, den ihr besonders gern gehabt habt, den ihr liebt, ja, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Was ist dir das Wichtigste? Was möchtest du von mir haben? Hast du schon einmal so eine Frage an deinen Nächsten, an deine Frau, an deinen Mann, an deinen Nahestehenden gestellt oder ist es umgekehrt passiert, dass jemand dich gefragt hat? In dieser Art und Weise. Vielleicht ist es noch nie geschehen. Jedenfalls, wir treffen einen Mann, der dieses Bedürfnis hat, Gott gegenüber. Aber zuerst zur Situation. Christian hat uns ja die letzten Predigten, eben wir gehen durch das Markus-Evangelium, und das war eine sehr zähe, ungute Sache da im Tempel, wie eine Gruppe nach der anderen zu Jesus kommt, und ihm Fragen stellt, aber nicht Fragen, um klüger zu werden, um zu lernen, sondern Fragen, um ihn, um ihn irgendwie in die Grube zu bringen, anklagbar zu machen, um ihn lächerlich zu machen, um ihn zu überführen. Ja, und da waren zuletzt eben die Sadduzäer, die eigentlich an keine Auferstehung glauben. Und also das ist nichts Neues unter der Sonne. Und ja, und die haben da ein paar Fragen gestellt, eben einfach mit dem Ziel, ihn lächerlich zu machen, ihn öffentlich bloßzustellen oder ihn angreifbar, anklagbar zu machen. Und so ist es da im Tempel. Ja, so passiert es da. Da ist keiner dabei oder die sind nicht dabei, dass sie lernen vom Herrn, dass sie wirklich den Weg Gottes erkennen, dass sie wirklich wachsen in der Erkenntnis und in der Nachfolge. Nein, sie haben eine andere Anstellung. Aber Jesus in großer, großer Geduld und Liebe antwortet selbst diesen Gruppen und diesen Menschen. Es sind die Schriftgelehrten, es sind Pharisäer, es sind Sadduzäer, es sind Leute vom Herodes, die alle da ihm irgendwie ans Leben möchten. Und wir sehen da große, große Liebe von unserem Herrn, dass er das aushält, dass er das erträgt, dass er das über sich ergehen lässt und nicht einfach weggeht. Selbst da in diesen seinen Antworten, wer die letzten Predigten verfolgt hat, kann bemerken, dass Jesus immer noch bewegt ist von der Liebe, ob vielleicht jemand dabei ist, den er auf die richtige Spur ziehen kann, den er eine Tür auftun kann, der bereit ist, sein Herz zu öffnen und Gott nachzufolgen. Aber Jesus hat wenig Erfolg. Timo hat uns den Text vorgelesen, was da jetzt sich verändert oder was da einer ist. Doch einer von den Schriftgelehrten ist dabei und wir sollten deswegen, das sollte uns eine Lehre sein, auch nicht zu sagen, mit dieser Gruppe oder jener Gruppe wollen wir nicht reden, das hat von vornherein keinen Sinn, sondern es könnte einer dabei sein oder eine, die wirklich eine brennende Frage am Herzen hat und den Wunsch, Gott kennenzulernen oder Gott zu folgen, Gott zu lieben, Gott zu dienen. Und so eine Person ist da jetzt, diese da outet sozusagen, denn die anderen stehen immer noch da. Und der Schriftgelehrte hat gesehen, wie Jesus gesprochen hat zu den Leuten. Er hat es gesehen. Müssen wir aufpassen, er hat nicht nur gehört, sondern er hat gesehen, wie Jesus mit diesen seinen Feinden eigentlich umgeht. Wie da immer nur Liebe zum Spüren ist. Nicht immer nur suchende Liebe zum Spüren ist. Und er hat das gesehen. Und das macht ihm Mut, dass er seine Frage, die ihm am Herzen brennt, so kommt es mir vor, an Jesus stellt und Jesus vorlegt, um endlich Klarheit zu bekommen in diesem Gewirr von Geboten, das die Juden und die Schriftgelehrten umgeben hat. Ja. Und er fragt ihn, ich lese es vielleicht uns doch noch einmal. Ja, und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragt er, welches ist das höchste Gebot von allen? Da müssen wir wissen, 365 Gebote haben die Juden gekannt, viel mehr, nicht nur die 10 Gebote, sondern 365, und da war dann irgendwo für ihn einmal nicht mehr klar, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist das, was Gott wirklich möchte? Denn das ist ja die Frage dahinter. Das ist ja die Frage dahinter. Das wichtigste Gebot, das höchste Gebot, Das kann nur das sein, was Gott am wichtigsten ist. Was Gott am meisten von uns möchte. Was ihm des Herzens Anliegen ist, das, nach dem er sich sehnt. Wenn die jemand fragt, was ist dir das Wichtigste, das ich dir tue, dann wirst du ihm nicht irgendetwas antworten, sondern vielleicht wirst du nachdenken und wirst in dich gehen und dann das sagen, was es wirklich ist, nicht irgendwas Nebensächliches. Ja. Und Jesus antwortete ihm, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was ist Gott am wichtigsten? Diese Frage, die spüre ich da dahinter. Das möchte der Schriftgelehrte wissen. Einer von vielen, ein einziger. Die anderen wollten es nicht wissen. Die wollten irgendwelche Ausreden suchen. Er meint damit nicht das Reinheitsgebot, das die Bierbrauer haben, oder Straßenverkehrsgebote oder sonstige Gebote, sondern das Gebot, das Gottesgebot, was ihm am wichtigsten ist. Und wer könnte da besser Antwort geben als unser Herr Jesus? Er hat den Himmel durchschritten. Er weiß, was Gott am wichtigsten ist. Und es steht schon lange im Wort Gottes drinnen, Jahrhunderte. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Der erste Teil oder die erste Antwort mag überraschen. Und zwar, dass da steht, das Wichtigste ist, auf Gott zu hören. Auf Gott zu hören. Und wir können nur auf Gott hören, weil er gesprochen hat. Wir könnten unsere Ohren ausstrecken, wie wir wollen, wenn Gott nicht geredet hätte oder nicht reden würde, dann wäre da Stille. Aber Gott hat gesprochen. Gott hat gesprochen und zwar wenige Stunden nach der Katastrophe schon hat er zu Adam gesprochen und später zu Noah und später zu Abraham und später zum ganzen Volk Israel. Es ist Liebe Gottes, dass er gesprochen hat. Er spricht immer mit dem Ziel, Menschen zu sich zurückzuführen, zur Umkehr zu bewegen, Menschen hineinzuführen in seinen großen Plan, den er für uns gehabt hat und hat, aus dem wir herausgefallen sind. Ja, es ist das Schma Israel, so wird es auch bezeichnet, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Und dieses Wort, das hängt, glaube ich, millionenfach an den Türpfosten jüdischer Häuser, in diesem kleinen Kästchen in der Mesusa. Und dann dort soll es an allen Türpfosten befestigt sein, in einer bestimmten Höhe, in einem bestimmten Winkel und mit dem Inhalt auf einem bestimmten Papier geschrieben, auf Pergament, 100% fehlerfrei, mit der Hand abgeschrieben, keine Fotokopie. Und ja, und dann auch noch gesegnet, und da soll das immer sein zur Erinnerung, dass sie das Volk Gottes sind und dass das Oberste ist. Höre Israel, nur es hilft nichts, wenn wir an unsere Türen oder vielleicht an die Hände oder an die Stirn unser so ein Kästchen binden, aber den Inhalt verschlossen lassen, ihn nicht eindringen lassen an unsere Herzen, und so ist es dort passiert und geschieht es immer wieder, nur an Bad und Klo. Dort braucht dieses Kästchen nicht sein und soll es nicht sein. Ich habe viel darüber nachgedacht, wieso das Jesus genau dieses, er hätte ja das auslassen können und sagen können, das oberste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Es wäre irgendwie naheliegender, logischer. Ja? Aber nein, er sagt, ich höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Natürlich, es steht da ein schriftgelehrter Jude vor ihm, dem das bekannt ist, und da knüpft Jesus Christus an, aber es ist mehr. Er will uns sagen, dass er, dieser Gott, der sich in Israel geoffenbart hat, der zu den Propheten gesprochen hat, der sich bekundet hat durch viele Wunder, Werke, Eingriffe, Führungen, dass dieser Gott der alleinige, einzige, wahre Gottes. Das heißt, das Heil kommt von den Juden. Wir können an diesem Gott nicht vorbei. Es ist der Ewige. Es ist der Alleinige. Und Gott möchte uns da nicht anrennen lassen, damit wir nichts Verkehrtes anbeten. Alles, was sie sonst Gott nennt oder Gott genannt werden möchte, es ist nicht Gott. Es ist Gott ist der, der sie in diesem Buch und in der Geschichte Israels geoffenbart hat und in seiner höchsten Form, wie er selber gekommen ist, in seinem Sohn Jesus Christus. Höre Gott, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Wir würden unsere Kinder auch nicht anrennen lassen mit falschen Versprechungen oder mit falschen Eckdaten. Nein, Gott möchte, dass Klarheit besteht, wer Gott wirklich ist. Und diesen Gott, so geht es dann weiter, sollen wir lieben, denn er ist unser Schöpfer. Er ist der, der uns geschaffen hat, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist nicht nur ein Sonnengott, er ist nicht nur ein Ländergott begrenzt, er ist nicht der Wettergott, er ist der Gott über alles. Er ist einzigartig und einzig. Es ist der alleinige Herr. Dass Gott gesprochen hat und immer noch spricht und uns sein Wort gegeben hat und sein Wort verkünden lässt. Welche Geduld ist das und welche Liebe? Wir haben einmal Bilder gesehen von Birek Gahanes. Millionen von Galaxien kann man feststellen, die wiederum Millionen von Sonnen enthalten. Und diese Sonnen wiederum, ich weiß nicht, wie viele Planeten. Also ich wäre schon längst ausgezogen, wenn ich Gott wäre. Hätte es hinter mir lassen, das Theater auf dieser Welt. Und mit dieser Menschheit. Aber Gott ist anders. Gott liebt uns und hat Geduld mit uns. Und er geht uns nach. Ich hätte gesagt, die wollen wir nicht. Ich will sie auch nicht mehr. Ich fange auf einem anderen Planeten ganz neu an. Wird doch irgendeiner dabei sein, der dieselben klimatischen Verhältnisse hat. Und wenn nicht, dann ein Wort genügt, er kann einen schaffen. Aber Gott gibt so nicht auf. Gott ist anders. Er hat gesprochen und hat sprechen lassen. Gericht und Einladung. Wenn wir lesen, wie Gott ist, Psalm 103, 6 bis 13, möchte er uns einfach zu Ohren bringen. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, die ihn ehren, sagt andere Übersetzung. Die ihn fürchten, die ihn ehren. Ich bin euer Gott und ich bin der Gott für die ganze Welt. So ist er. Des Pharisäers Frage war, was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt es ihm. Du sollst lieben, Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und das ist Gottes Wichtigste. Es ist übrigens das Einzige, habe ich gelesen, was wir Gott bringen können. Es ist das Einzige, was wir Gott bringen können, was er nicht hat. Das heißt nicht, dass er nicht Liebe hat. Gott in sich ist vollkommen. Zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist fließt Liebe in Vollkommenheit. Aber es ist das Einzige, was wir ihm bringen können. Wir können die Liebe, die Gott zu uns hat, erwidern. Wir können sie ihm geben. Wann das wichtigste Gebot ist, das Gott für uns Menschen hat, ihn zu lieben, dass ihm das Wichtigste ist, dann heißt es doch, dass er Sehnsucht nach dieser Liebe hat. Er gibt dann nicht einfach ein Gebot, um uns 24 Stunden zu beschäftigen. Und er sagt nicht etwas, was ihm eigentlich egal ist, ob wir ihn lieben oder nicht. Sondern eigentlich ist das Wichtigste. Ist nicht das Wichtigste, dass wir noch mehr Opfer geben, wenn der Tim oder ansammelt. Das ist auch schön. Oder mehr Zeit geben. Oder Pilgerreisen unternehmen, längere. Oder uns sonst irgendwie investieren, unabhängig von ihm. In religiösen Riten aufgehen. Nein, Gott möchte Liebe. Ich will damit nicht sagen, dass Gott unglücklich ist ohne unsere Liebe. Aber er ist gleichzeitig, er möchte ja unsere Liebe. Er möchte sie. Er möchte unsere Liebesantwort haben. Und er möchte, dass wir die lieben, die er geschaffen hat, genau wie uns. Er möchte, dass wir die Nächsten lieben. Ich hoffe, dass ich da nicht zu menschlich gedacht habe. Und wenn wir sehen, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, dann, was heißt denn Liebe? Liebe macht eigentlich das, dass den anderen in den Mittelpunkt stellt. In dem Fall, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Dass Gott in unserem Herzen drinnen ist. Dass wir Zeit suchen, mit diesem Gott im Gebet zu verbringen. Dass wir Zeit suchen, seinen Willen zu erkennen. Das heißt, sein Wort da zu lesen, zu fragen. Und so steht es ja im Vater unser. Jesus bringt uns das nahe, nachdem seine Jünger ihn gefragt haben, lehre uns beten, denn sie haben an ihm was entdeckt, eben diese Liebe zu seinem Vater. Und dann sagt der Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dass wir seine in Ehren Gott in den Mittelpunkt stellen. Und dass sein Wille geschieht, dass wir ihn nicht nur suchen, sondern auch umsetzen wollen. Ich kann nicht sagen, ich liebe jemanden und ich kümmere mich nicht um das, was er sagt und macht. Letzte Woche haben wir einen Brief von unserer Eva bekommen, sie ist ja in Deutschland. Und wenn ich ihr zurückschreibe, dass wir sie lieben und ich hätte ihren Brief gar nicht gelesen, das wäre ganz komisch, oder? Ein bisschen eigenartig. Ja? Wir haben uns Zeit genommen, den Brief zu lesen, mehrmals zu lesen und dann auch zu antworten. Da drückt man Liebe aus. Ja, Liebe. Gott möchte unsere Liebe, er möchte deine Liebe haben. Er freut sich über deine Liebe und er weiß, dass das Beste ist für dich. Und wenn wir was anderes in den Mittelpunkt stellen, dann ist es für uns nicht gut. Ja. Wenn wir aber sehen, dass wir ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und allen unseren Kräften, allen unseren Möglichkeiten lieben sollen und dann den Nächsten auch, dann sehen wir, dass wir das nicht schaffen. Oder ist da jemand herinnen, der das in Vollkommenheit geschaffen hat, da merkt man, dass wir in vielfältiger Art und Weise sündigen oder gesündigt haben, dass wir da daneben vorbeilaufen, dass wir das nicht erreicht haben und nicht, ja, da rede ich noch gar nicht von Lügen, von Stehlen, von Vater und Mutter vernachlässigen, was die Nächstenliebe anbelangt und alles mögliche Begehren, alle Teilaspekte der Liebe. Und das ist dann ein Problem für uns. Wenn wir entdecken, dass wir diesem Anspruch nicht gerecht werden. Aber umso heller leuchtet dann Gottes Liebe auf und die Liebe Jesu. Und umso deutlicher die Größe seines Opfers. Darin steht die Liebe, so steht im 1. Johannes, 4. Kapitel. Und es tut einfach gut, das wieder einmal zu lesen, diesen Johannesbrief. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Wir haben ihn zu wenig geliebt. Wir haben ihn vielleicht gar nicht geliebt. Wir haben ihn ignoriert. Wir haben ihn beiseite geschoben, beiseite gelassen. Wir haben gefragt nach unserem Willen oder gerichtet nach anderen Willen. Wir haben unsere ganze Fantasie und unser ganzes Gefühl woanders hineingelegt, aber nicht auf Gott. Aber darin steht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden, genau eben für diese Sünden. Und da ist, das ist die Ausgangsbasis, eine herrliche Botschaft, eine wunderbare Botschaft. Gott, Jesus, liebt uns und er schafft und hat einen Ausweg geschafft, um Vergebung für Sünden zu erlangen und uns fähig zu machen, damit wir beginnen können, Gott die Liebe zu erwidern, die ihm zusteht, die ihm gebührt, die er haben möchte. Und ja, wunderbar. Es heißt dann weiter, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Da wird es vielleicht griffiger. In dem Sinn, dass ja der Nächste neben mir ist oder neben mir wohnt oder mit mir arbeitet oder ihm begegne auf der Straße. Und diesen Nächsten möchte Gott. Es ist ihm gleich groß wichtig, dass wir diesen Nächsten lieben wie uns selbst. Und seien wir ehrlich, es gelingt nicht immer oder selten oder manchmal, aber es darf immer öfter gelingen, wenn wir von Jesu Liebe überwältigt sind und von seiner Liebe erfüllt sind, dann haben wir die besten Voraussetzungen, das genauso zu tun, wie der Herr es möchte. Ich erlebe es immer wieder an Menschen, die verändert worden sind, die vorher für sich gelebt haben und dann plötzlich ein Herz bekommen für andere, die sie vorher nicht vorstellen können haben, ihr Geld, ihre Möglichkeiten einzusetzen für andere und nur für sich selber. Und dann tun sie es plötzlich, weil Jesu Liebe sie so überwältigt hat und sie eben ausfüllt. Denn die Liebe Gottes wird ausgegossen in der Bekehrung, indem dass der Heilige Geist in uns wohnt. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und das schließt ihm alle Möglichkeiten ein, die wir haben. Die können wir anwenden an unserem Nächsten. Alle Gaben, die uns gegeben sind, dürfen wir da zum Einsatz bringen. Wahre Nächstenliebe. Dahin möchte Gott uns bringen und dahin kann er uns bringen, in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Ich bleibe noch etwas im ersten Johannesbrief, weil das so eine wunderbare Botschaft ist. Da lesen wir dann, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist die Ausgangsbasis. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und das ist nicht immer leicht. Das wissen wir, das merken wir. Es ist auch für andere nicht leicht, uns immer zu lieben. Oder? Sind wir so perfekt, so vollkommen, so ganz ohne Ecken und Kanten, selbst als Christen? Nein. Lieben. Den Nächsten lieben. Und Jesus gibt uns die Fähigkeit dazu. Jesus, der größte Ausdruck der Liebe Gottes. In Römer 5, das Kapitel, Vers 8. Es ist auch so ein kostbarer Vers, den wir uns einprägen dürfen, wenn er nicht schon sitzt in unserem Herzen. Römer 5, das Kapitel, Vers 8. Dort, wenn es in eurer Bibel ist, Nachschlag steht. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe, Liebe Gottes zu uns, zu Verlorenen, zu Feindseligen, zu arroganten Menschen. Liebe Gottes ist es, was ihn dazu treibt und bewegt, weiter an uns zu handeln, weiter die frohe Botschaft in diese Welt hineinzusagen und nicht sie zurückzuziehen und in einer anderen Galaxie eine neue Menschheit zu schaffen. Nein, er möchte mit uns weiter, denn er liebt uns. Und niemand soll an dieser Liebe Jesus vorbeilaufen. Wir dürfen bei ihm alle unsere Schuld abladen. Wann das höchste Gebot ist, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und wir das zugeben müssen, dass wir das nicht gemacht haben und nicht geschafft haben und vielleicht nicht schaffen, dann ist das die größte Sünde. Größte Gebot, größte Sünde. Aber in Jesus können wir vergeben haben, Vergebung haben. Und darum bei ihm dürfen wir alle unsere Schuld abladen, ihm danken für seine Liebe und frei werden. Und frei werden zu lieben, Gott zu lieben. Ohne seine Liebe können wir nicht wirklich und nicht richtig lieben. Gott nicht und auch den Mitmenschen nicht. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die andere Stelle, lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Natürlich muss er diese Liebe zuerst einmal begriffen haben, aufgenommen haben, angenommen haben, Jesus kennengelernt haben. Dann kann er so reden, dann kann er sowas einander zusprechen. Wer mich liebt, sagt Jesus, wird meine Gebote halten. Liebe bringt Opfer. Liebe bringt Opfer. Aber Opfer können niemals die Liebe ersetzen. Das geht nicht. Jesus antwortet das dem Schriftgelehrten und der Schriftgelehrte sagt dann, es ist eine ganz eigene Situation, er sagt dann, du hast gut geantwortet, wie wenn der Lehrling zum Meister das sagen würde. Es ist nur einer, ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von allen Kräften, seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. So bestätigt es der Schriftgelehrte Name. Und als Jesus das sieht und hört, dass er verständig antwortet, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Der Schriftgelehrte ist auf der richtigen Spur. Er hat die rechte Erkenntnis. Er hat den Kern der Sache jetzt begriffen. Er weiß es und er bestätigt es. Und Jesus lobt es anerkennen. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Fern sein und fern bleiben vom Reich Gottes. Dann bist du der Kandidat der Hölle. Und es gibt keine anderen Worte, es ist schrecklich, oder mir fehlen die Worte. Ich kann nur sagen, schrecklich, entsetzlich. Dieser Zustand oder diese Zukunft. Jesus sagt aber zu ihm, du bist nicht fern, du bist nahe. Nahe sein ist besser. Aber letztendlich wäre es auch zu wenig. Es ist zu wenig, nahe zu sein. Es ist wichtig, drinnen zu sein. Ja? Drinnen. Ein Teil des Reiches Gottes zu sein. Es ist gut, nahe zu kommen und nahe zu sein. Aber dabei darf es nicht stehen bleiben. Und darum auch die Einladung. Durch den Glauben an Jesus Christus wird man Bürger des Reiches Gottes. Man ist drinnen. Nicht mehr nur nahe, sondern man ist durch Jesus Christus, kommt man hinein. Er ist drin. Man wird ein Kind Gottes. Preist den Herrn. Das ist das Ziel. Drinnen sein ist alles. Und wenn man drinnen ist, dann hat man auch die Voraussetzung zu lieben. Richtig zu lieben. Weiter zu lieben. Aber wenn man fällt, zwischendurch aufzustehen, wieder. Den Willen Gottes suchen, den Willen Gottes suchen. Wer immer du bist und egal welche Vergangenheit du mitschleppst, gerade auf diesem Gebot, Gott lieben, Nächsten lieben, wie oft du da gesündigt hast, versagt hast, gefallen bist. Jesus ruft dich, denn er liebt dich. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und er bittet Vergebung. Wir haben es gelesen. In ihm ist Vergebung für unsere Sünden. Denn er ist gestorben für unsere Sünden. Freiwillig. Und er ist ein vollkommenes Opfer. Und er macht die und mich fähig, Gott zu lieben, genauso wie Gott es möchte. Und Gott das geben können, was ihm nur wir geben können. Unsere Liebe. Ich kann ihm keine 1.000 Euro in den Himmel schicken, es geht nicht. Liebe kann ich ihm geben. Und dann sind wir genau in der Bestimmung, die Gott uns zugedacht hat, für was Gott uns geschaffen hat. Zum Bilde Gottes sind wir geschaffen. Und Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich möchte zuerst nur beten und dann lade ich euch ein, gemeinsam mit dem Musikteam, das eine Lied, wer da möchte, mitzusingen, ich liebe dich, ja. Aber zuerst möchte ich beten und bitte euch. Jesus Christus, danke, dass du dieser Faugerei standgehalten hast und dass du deine Feinde liebst und dass du die Suchen kennst, jeden Einzelnen, auch da herinnen. Du weißt, wo wer steht. Du weißt, welche Frage uns bewegt. Und du gibst gern Antwort. Und du weißt den Weg. Ja, du bist der Weg. Und du bist der, der für unsere Sünden, für unsere Zielverfehlungen sein Leben gegeben hat. Lob und Preise, der deswegen bist du gekommen, der Sohn Gottes. Du, der König der Könige. Und wir danken dir. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir für diese Botschaft, die du in diese Welt hinein sprichst. Ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir für dein Handeln. Und ich danke dir, dass du bereit bist, in uns zu wirken, durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns umformst und umformen möchtest. Und dass du die Fähigkeit und Kraft dazu hast. Lob und Anbetung sei dir. Danke, dass du uns ans Ziel bringen wirst. Danke, dass wir in dir ans Ziel kommen. Zu dir. Und danke, dass wir in dir, in die Bestimmung hineinkommen, die du für uns hast. Unser Gott und Herr, Lob und Preise dir. Also danke dir für deinen Segen, den du gibst und ausschüttest, auch an diesem Tag. Und in dieser Stunde möchte ich anbeten. Amen.